Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Manchmal ist Information für die Menschen wichtiger als Essen, das sagte der Chef des Roten Kreuzes von Mariupol, wo die Einwohner versuchen, ihr Leben zu retten und auch unter Lebensgefahr versuchen, wenigstens Nachrichten aus ihren Autoradios zu empfangen. Der Ukraine-Krieg in den Medien, Journalisten auf der Suche nach der Wahrheit, das ist der Titel unseres heutigen Wortwechsels mit diesen Gästen. Gesine Dornblöt, Russland-Expertin und langjährige Korrespondentin in Moskau, Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Marlies Prinzing lehrt Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln. Und Paul Ronsheimer ist stellvertretender Chefredakteur von Bild und einer der Korrespondenten, die direkt aus der Ukraine berichten. Er ist in Kiew. Herr Ronsheimer, Sie haben vor 2 Tagen Präsident Selenskyj interviewt auf der Suche nach der Wahrheit. Haben Sie einen wahrhaftigen Mann erlebt?
Einen wahrhaftigen Mann war mein Eindruck, dass er von dem, was er sagt, selbst überzeugt ist, dass er natürlich sehr emotional ist, dass er in seiner Verzweiflung und in seinen Appellen an den Westen sehr ehrlich ist und, soweit ich das sagen kann, mit den Quellen, die auch wir haben, ehrlich über die Situation gesprochen hat. Also das war zu dem Zeitpunkt vor allem die Bombardierung des Kinderkrankenhauses in Mariupol, diese dramatischen Bilder, die wir dort gesehen haben und die Dinge, die der ukrainische Präsident angesprochen hat bzw. beschrieben hat, das sind auch die, die wir sehen können, von denen wir hören können und die wir verifizieren können. Von daher kann ich nicht sagen, dass er dort einen Propagandakrieg führt. Ich habe schon andere Präsidenten in anderen Krisenlagen erlebt, die ganz anders kommuniziert haben.
Sie berichten sehr emotional. Sie versuchen auch, wie in diesem Interview, sehr, sehr authentisch zu sein. Ist das eine neue Form, die Sie versuchen, direkt das Publikum in Deutschland zu erreichen, auf der emotionalen Ebene?
Ich glaube nicht, dass es eine neue Form ist, wenn Sie sich anschauen, wie zum Beispiel bei CNN berichtet wird oder in anderen Sendern berichtet wird auf der ganzen Welt. Ist es etwas, was Reporter schon immer gemacht haben und auch aktuell machen, die Leute, die hier sind. Also in Kiew, wo ich bin, gibt es viele internationale Reporter, CNN, Fox News zum Beispiel, weitere Fernsehmedien. Von daher, ich bin hier längst nicht der Einzige. Und was sozusagen die Art der Berichterstattung angeht, wir versuchen sehr nah bei den Menschen zu sein. Also wir haben zum Beispiel vom Hauptbahnhof in Kiew berichtet, aus den U-Bahn-Schächten. Wir versuchen, die Leute zu interviewen, die hier eine Rolle spielen. Also das ist durchaus mein Anspruch natürlich, authentisch und nah bei den Menschen, die das Ganze hier erleben müssen.
Gesine Dornblöt, Sie berichten vor allem für die Programme des Deutschlandradios. Sie haben ein großes Netzwerk, viele Kontakte. ARD und ZDF wollen aus Moskau zwar nun auch wieder berichten, allerdings die Kriegsberichterstattung über die Ukraine soll von woanders gecovert werden. Wie schwer ist es für Sie, trotz aller Kontakte, die Sie haben, den Informationsfluss nicht abreißen zu lassen?
Das ist natürlich schwieriger als vor dem Krieg, aber es war auch vorher schon schwierig. Was der Kollege Ronsheimer sagte mit dem Emotionalen, das versuche ich natürlich auch. Ich versuche, Kontakt zu halten zu Menschen, die ich seit Jahren kenne, von denen ich weiß, wie ich sie einschätzen kann. Auch zu Kollegen, von denen ich weiß, dass sie seriös arbeiten. Und es ist ja so wichtig bei unseren Korrespondentengesprächen, die wir machen und einordnenden Gesprächen, dass wir da nicht nur den Eindruck erwecken, irgendwie vom Schreibtisch im sicheren Berlin aus irgendwie Dinge zu erklären, sondern tatsächlich das auch mit persönlichen Erfahrungen und Gesprächen und Eindrücken untermauern zu können. Das wird natürlich, je länger man nicht in ein Land reisen kann, umso schwieriger wird das. Und das Problem ist, dass wir ja nicht nur jetzt im Krieg Schwierigkeiten haben, in die Ukraine zu reisen, sondern dass wir aufgrund von Corona auch schon 2 Jahre Schwierigkeiten hatten, nach Russland zu reisen. Und das macht es unheimlich schwierig, gerade die Stimmung der großen Mehrheit dort und des Schnitts der Bevölkerung auch jenseits, wie man immer sagt, des Moskauer Autobahnrings einzuschätzen. Ich habe natürlich meine Blase, wie wir alle. Das sind Leute, die im größten Teil so denken wie ich, die kritisch eingestellt sind gegenüber der russischen Regierung. Aber so dieses Feeling zu haben, was eigentlich der Durchschnittsbürger irgendwo denkt, das ist unheimlich schwierig aufrechtzuerhalten. Das muss ich ehrlich gestehen, das ist nicht einfach. Daran mangelt es auch ein bisschen.
Werden Ihre Bedenken da immer größer, noch adäquat berichten zu können?
In Bezug auf die Auseinandersetzung jetzt, in Bezug auf den Krieg eigentlich nicht, denn es gibt doch immer noch erstaunlich viel Material, sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland, Originalquellen. Es ist nur sehr viel aufwendiger und schwieriger geworden. Also man muss erst alles durchgucken und alle Quellen zusammensuchen und dann muss man sie wieder so komprimieren und das Wichtige rausfiltern, was eben fürs Publikum dann nachvollziehbar ist und was erklärbar und darstellbar ist. Das ist sowieso unser Job, aber es ist in Kriegszeiten natürlich unglaublich viel aufwendiger und schwieriger.
Dazu gehört sehr, sehr viel Erfahrung, die Sie haben, um das einordnen zu können. Marlies Prinzing, Sie selbst schreiben und bilden Journalisten aus. Nachrichten verbreiten, Informationen verbreiten, das kann und tut ja heute fast jeder in den sozialen Netzwerken. Und diese spielen ja auch in diesem Krieg eine enorme Rolle. Das aber ist ja noch nicht Journalismus. Was leisten Journalisten in diesem Informationskrieg?
Vor allen Dingen die Einordnung, und die ist unglaublich wichtig. Die ist natürlich nicht nur bezogen auf die Berichterstattung über Kriege bedeutsam, sondern das ist generell eine Kernleistung von Journalismus, dass er die Einordnungsleistung liefert, die Orientierung liefert. Also dass man eben mehr macht als er sagt, sie sagt, sondern auch wirklich die Zusammenhänge darlegt, dass man diese Überprüfungen vornimmt, die Verifizierungen vornimmt, also nicht einfach Informationen weiter gibt, sondern da eine Einordnung, aber auch eine Überprüfung vornimmt. Und das ist etwas, was wir natürlich auch in der Ausbildung für sehr bedeutsam halten, dass das die künftigen Journalisten und Journalistinnen wissen, dass das richtig Arbeit ist und eine richtig bedeutsame Arbeit ist.
Christian Mehr, je weniger die Berichterstatter in Sicherheit sind, desto weniger verlässliche Informationen können sie auch liefern. Journalisten in der Ukraine, das sind jetzt meist Kriegsreporter, sie haben in Lviv, also in Lemberg, ein Zentrum für Pressefreiheit eröffnet. Wie konkret helfen Sie dort den Journalisten?
Das Zentrum hat aktuell vier Aufgaben eigentlich. Zum einen eine ganz große Nachfrage von Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine ist, weil, wie Sie richtig sagten, es sind jetzt Kriegsberichterstatterinnen. Zum Teil sind es professionelle Kriegsberichterstatter, die einfliegen. Teilweise sind es aber auch noch ganz normale Osteuropa-Korrespondenten, die sich auf einmal in Kriegssituationen befinden. Und es gibt natürlich die ganzen einheimischen Journalisten in der Ukraine, die sich auf einmal in einem Kriegsgebiet wiederfinden. Das heißt, es gibt dort eine große Nachfrage nach Schutzausrüstung, die wir von dort verteilen wollen und wir in den vergangenen Wochen versucht haben, das zu organisieren. Da muss ich allerdings sagen, der Markt für Schutzausrüstung in Europa ist gerade wirklich und fast weltweit echt leergefegt. Das war wirklich schwierig. Wir werden das Zentrum morgen starten. Es hat schon teilweise begonnen zu starten. Die erste Idee ist sozusagen von dort mit den jetzt hoffentlich mehr werdenden Lieferungen von Schutzausrüstung dort die Logistik auch ins Land zu machen. Im Moment ist es noch so, dass wir die Kapazität haben über unsere lokale Partnerorganisation, Institut für Masseninformation, mit denen wir das gemeinsam gemacht haben, das auch im Land noch so zu verteilen, an den Stellen, wo das notwendig ist. Die zweite Aufgabe des Zentrums ist es tatsächlich, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, denn im Moment will der Großteil der ukrainischen Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir in Kontakt sind, im Land weiterbleiben, im Land arbeiten. Deswegen waren wir in den vergangenen Tagen, in den vergangenen zwei Wochen vor allen Dingen damit beschäftigt, mit knapp 130 Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, unmittelbar neben einzelnen Redaktionen sowieso, die zu unterstützen bei der internen Umsiedlung, wenn man das so sagen kann. Viele davon sind in Lviv, teilweise dort in der Nähe. Dort bieten wir Arbeitsplätze an, aber auch für ausländische Korrespondenten. Das ist so die Idee, weil Lviv ja so eine Stadt ist, die in einer fragilen Situation sowas wie Sicherheit bietet. Der dritte Punkt ist, dass wir dort ja auch versuchen wollen, digitale Unterstützung anzubieten. Zum einen so etwas wie VPN-Verteilung für Journalisten, die digital weiterarbeiten müssen. Zum anderen auch Serverkapazitäten noch aufbauen, um, und das ist der vierte Punkt, um möglicherweise im Rahmen unserer Collateral Freedom Aktion, wo wir zensierte Webseiten entsperren, so wieder zugänglich machen. Und wenn russische Zensur möglicherweise auch übergriffig wird auf Ukraine, dort auch das versuchen wollen, sozusagen noch aufzubauen, da bauen wir gerade auch Serverkapazitäten auf. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Aussage. Einmal kurz, es sind wenige Journalistinnen und Journalisten, die das Land im Moment verlassen müssen. Das kann sich natürlich jederzeit verändern.
Gesine Dornbild direkt dazu.
Ja, das ist natürlich unheimlich wichtig, die lokalen Journalistinnen und Journalisten zu unterstützen, weil das für uns auch eine ganz wichtige Quelle ist. Die kennen sich einfach gut aus. Und Sie haben das Stichwort Kriegsberichterstatter genannt. Das ist ja ein ewiger und alter Streit. Also in einem Kriegsfall, was muss man da sein? Muss man da Kriegsreporter sein oder ist es besser, Regionalreporter zu sein und sich in der Region und in der Geschichte der Konflikte auszukennen? Hat sich ja beides seine Berechtigung. Ich habe darüber heute Morgen in unserem Programm berichtet. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben Expertise in der Region auch wirklich hilft. Heute tagt der UN-Sicherheitsrat auf Bitte von Russland, weil Russland der Ukraine vorwirft, ein Biowaffenlabor zu betreiben und damit, also bezahlt von den USA, Biowaffen zu entwickeln, die gegen Russland gerichtet sein sollen. Das ist natürlich eine Verschwörungserzählung und die kenne ich schon. Die gab es vor 2 Jahren auch in Georgien und da habe ich auch berichtet für dieses Programm. Da gab es einen Georgier, den habe ich getroffen, der wurde an der Grenze zu Südossetien, das ist ein von Russland seit langem besetztes Teilgebiet Georgiens, der wurde dort gefangen, als er seine Kuh gesucht hat, wurde verschleppt und dann wurde er gezwungen, eine Aussage zu machen. Er habe dort in diesem Gebiet nach Fledermäusen gesucht, um die dann an ein Labor in Georgien zu verkaufen und da hätten die Amerikaner viele tausend Dollar bezahlt. Das war natürlich alles Quatsch und gelogen. Das ist dann freigekauft worden und hat mir das dann erzählt im Interview, wie das zustande kam. Und einfach, das ist einfach so eine Verschwörungserzählung, die kursiert in russischen Medien. Das hat gestern auch der Außenminister Lavrov aufgegriffen und das ist einfach gut, wenn man sowas kennt und einordnen kann.
Paul Ronsheimer, Ihre Perspektive aus Kiew ist ja ganz anders. Nochmal zum Thema des Arbeitsplatzes. Unter welchen Bedingungen arbeiten Sie und haben Sie auch Schutz zum Beispiel von Seiten der ukrainischen Regierung?
Nein, wir haben keinen Schutz von Seiten der ukrainischen Regierung, sondern wir bewegen uns hier sozusagen mit unseren eigenen Sicherheitsvorkehrungen. Also das ist eine Situation, die man jeden Tag neu einschätzen muss, wie die Bedrohungslage ist, auch wie sozusagen die Lage an der Front ist in jedem Moment. Momentan kann ich sagen, was jetzt die Stadt, die Innenstadt von Kiew angeht, wo wir auch schlafen, dass es dort zwar sehr viel Sirenenalarm gibt, aber seit Tagen zumindest dass es keine Kampfhandlung direkt hier in der Innenstadt gibt. Das passiert in den Vororten. Dort ist dann auch die Gefahr für Journalisten umso größer. Wir waren zum Beispiel in Irpin, das ist ein Vorort, wo es diese Brücke gab, die zerstörte Brücke, wo viele Zivilisten geflohen sind. Und da haben wir zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, auch Gefechtshandlungen gehört, beziehungsweise mussten dann uns schnell von diesem Ort wegbewegen. Also das Risiko liegt momentan eher in dem Moment, wenn Berichterstatter an der Front selbst sind. Es gibt noch einen zweiten Aspekt neben der Frage, also was einem natürlich als Reporter und natürlich allen Menschen in der Ukraine jederzeit passieren kann, nämlich dass es einen Raketeneinschlag gibt und man versucht sich da zu schützen mit Schutzweste, mit Helm und so weiter. Allerdings gibt es eine zweite Komponente und die macht vor allem auch meinen ukrainischen Kollegen große Sorgen. Also ich berichte immer wieder seit Ende 2013 aus dem Land, immer wieder auch aus dem Krieg aus der Ostukraine und habe dort viele Kollegen und Freunde und die machen sich vor allem Sorgen darum, was passiert, wenn die russische Armee in ihre Städte kommt, beziehungsweise jetzt insbesondere nach Kiew kommen sollte. Die Berichte über sogenannte Listen, auf denen Ukrainer stehen, die sorgen eher für größere Angst. Also die meisten Kollegen, mit denen ich spreche, die haben sich so ein bisschen, so absurd das klingen mag, an den Krieg bereits gewöhnt, auch dadurch, dass es den eben im Osten schon seit 2014 gibt. Aber diese Sorge, dass die russische Armee sie inhaftieren könnte, dass sie sozusagen dafür bestraft werden, dass sie für westliche Journalisten gearbeitet haben, das ist das, was ich wahrnehme, was hier für viele eigentlich die größte Sorge ist.
Herr Ronsheimer, Sie haben das Zelensky-Interview vorgestern geführt. Sie haben auch über diese Hochzeit bei Kiew berichtet. Das waren sehr emotionale Sachen, aber das sind da alles Berichte, die auf der ukrainischen Seite stark reportieren. Werden Sie manchmal eigentlich auch von der russischen Seite, von der Seite des Militärs kontaktiert oder versuchen Sie da Informationen zu bekommen?
Also wir haben noch einen Kollegen in Moskau, der auf der Seite ist. Der muss natürlich aufgrund der Mediengesetze jetzt vorsichtiger sein, aber er berichtet weiter. Ehrlicherweise haben wir, als der Krieg ausgebrochen ist, 2014, sehr viel damals von der sogenannten Separatistenseite berichtet. Zum Beispiel, als das Flugzeug MH17 abgestürzt ist. Aber je länger der Krieg dauerte dort im Osten, desto mehr haben sich dort die sogenannten Separatisten, die ja in Wahrheit russische Armee sind oder waren, abgeschottet und auch bewusst Jagd auf Journalisten gemacht. Also 2014 gab es dort einen regelrechten Aufruf an die Checkpoints, bestimmte Kollegen festzuhalten. Darunter war auch ich damals, die sozusagen ja sehr gezielt Jagd gemacht haben, auch auf westliche Journalisten. Von daher haben wir das in jüngster Zeit nicht versucht. Ich glaube, es ist auch vollkommen unrealistisch, zu versuchen, sozusagen auf die russische Seite direkt beim Militär zu sein. Wenn ich das richtig sehe, sind da ausschließlich Propagandamedien, aber auch nicht so groß vertreten wie in früheren Kriegen. Also mein Eindruck ist, auch was wir sehen, wie viele Bilder von der Seite kommen, dass da ganz bewusst versucht wird, die Bilder nicht zu verbreiten. Woran das jetzt liegt? Möglicherweise an dem Chaos, das es ja durchaus gibt in der russischen Armee, aus Sicherheitsgründen natürlich. Aber es ist schon ungewöhnlich, wie wenig sozusagen von dieser Seite kommt.
Christian Mehl, wir sehen, dass viele Reporter, die Sie auch betreuen, das klingt nach Abschottung. Andererseits sagt Herr Ronsheimer, das Chaos, das in der Armee herrscht. Woher weiß man das? Was weiß man überhaupt?
Also zum einen gibt es auch immer mal wieder Leaks aus dem russischen Militär. Es gibt natürlich auch, muss ich sagen, auch Familienberichte. Und wenn man persönliche Kontakte hat, sowas summiert sich dann. Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel sagen aus persönlichem Kontext. Wenn Sie wissen, dass von einer russischen Familie ein 18-jähriger Wehrpflichtiger zu einer Übung irgendwo geschickt wird und dann aufwacht, weil er in einen Krieg bei Kiew marschieren soll über Belarus. Und solche Geschichten sozusagen gibt es natürlich ganz, ganz viele. Das offenbar, wie man sieht, wie im Kleiden auf Lügen basiert. Und da sind, glaube ich, wieder, das kenne ich aus dem persönlichen Umfeld, diese Geschichte, aber solche gibt es sicherlich ganz viele. Und die bilden, und deswegen sind, glaube ich, regionale Kontakte in die Region wichtig. Und daraus, glaube ich, bilden sich am Ende auch Bilder für Berichterstattung, das ist das eine. Es gibt aber auch tatsächlich immer mal wieder echte Leaks von Militärdokumenten. In der vergangenen Woche gab es auch ein verifiziertes Dokument, was natürlich vielleicht auch gesteuert sein kann, aus dem Innern des FSB zu ein paar Dingen und so. Deswegen ist an der Stelle sowohl natürlich Verifizierungskompetenz, regionale Kompetenz, Kompetenz im Umgang mit Geheimdiensten, mit Nachrichtendienst wichtig, weil natürlich in einem solchen Krieg, das ist auch keine neue Weisheit, Erkenntnis, alle Seiten Interesse haben, sozusagen Informationen zu steuern, erst recht natürlich auch Nachrichtendienst. Insofern ist ja Kompetenz in der Berichterstattung und so alte journalistische Tugenden, glaube ich, wie Sorgfalt wichtig, um Dinge ordentlich einschätzen zu können und auch ja Kompetenz und Vernetzung und lokale Netzwerke, was, wie Gesine Dornblüt vorhin gesagt hat, ja immer schwieriger wird, aber gibt es ja noch. Es gibt ja auch in Russland gerade auf der Seite, das muss man ja wirklich auch sagen, und die sollten wir bei allen Menschen, die gerade auch das Land massenhaft verlassen, das ist bei uns bei Report und Ergänzen, haben wir, kann ich wirklich sagen, eine drastisch steigende Anzahl von, anders als aus der Ukraine, von
haben Sie Journalisten, da Zahlen?
Journalisten, die das Land verlassen. Haben also Sie wir Zahlen? Haben jetzt knapp 150 Menschen, die das Land verlassen haben, die auch teilweise mit uns schon in Kontakt sind. Hinzu kommen sozusagen noch eine nicht näher definierte Anzahl von Redaktionen, wo wir auch noch versuchen, die irgendwie aus dem Land komplett raus wollen. Die sind im Moment noch in Drittstaaten. Teilweise oft, aber es sind eben auch noch welche, die in Russland sind, die aus verschiedenen Gründen weitermachen wollen, aufgrund von familiären Umständen, weil sie denken, wir wollen den Journalismus hier nicht aufgeben. Das ist eine sehr dynamische Lage, aber das sind natürlich trotzdem auch noch Leute, die weiter auch vor Ort sind und die auch versuchen, auch unter den Bedingungen, die sich gerade verändern, recherchieren. Aber es ist gerade ja seit Freitag vergangener Woche, seit diesem Gesetz, eine drastisch steigende Anzahl an Anfragen, die wir versuchen zu sortieren, zu organisieren. Aber die meisten sind im Moment erstmal noch in Drittstaaten, Georgien, Armenien, Türkei. Viele wollen nach Deutschland, ein Großteil, aber das ist auch noch nicht so ganz klar. Wir sortieren dort auch viel. Das ist im Moment aber komplizierter, muss man sagen, weil für Deutschland muss man, anders als Ukrainerinnen und Ukrainer, ja ein komplett normales Visumsverfahren durchlaufen. Das heißt, man muss im Prinzip für jeden einzelnen Fall ein Visum beantragen. Da bemühen wir uns gerade auf politischer Ebene, beschleunigte Verfahren zu bekommen, weil wir können nicht für all diese Fälle einzelne Visumsverfahren betreuen, organisieren. Und ich hoffe, dass die politischen Gespräche, die wir führen, da auch zum Ergebnis führen, dass man eine wie auch immer geartete Gruppenlösung, Listenlösung oder auch immer irgendwas herbeiführt. Das ist etwas, was gerade im Fluss ist.
Ja, Frau Prinzing, Sie als Journalistikprofessorin, sehen Sie da auch die Notwendigkeit, dass wir hier Plattformen aufbauen, Möglichkeiten aufbauen, dass diese Journalisten hier arbeiten können und auch weiter Berichterstattungen vielleicht für ihre Heimatländer machen können?
Das würde ich schon so sehen, dass das nach Möglichkeit entstehen sollte. Und jetzt bezogen auf Ausbildung ist es, glaube ich, immer bedeutsamer. Sowohl wegen solcher Themen, mit denen wir jetzt durch den Ukraine-Krieg konfrontiert sind, als auch sonst, dass man Journalisten und Journalistinnen auch besser darauf vorbereitet, auf Krisensituationen dann reagieren zu können. Also sowohl Schutzräume schaffen, als auch durchaus dann darauf vorbereiten, was man in sehr schwierigen Situationen tun kann, wie man da reagieren kann. Christian Mier hat ja vorhin auch auf etliche Kompetenzen nochmals hingewiesen, die da für Journalismus ganz bedeutsam sind. Da gehört auch noch ergänzend dazu, dass man sich wirklich auch selbstreflexiv bewusst ist, dass man da in einer Situation ist, in solchen Konflikten, wo wirklich von beiden Seiten aus Informationskriege miteinander geführt werden und wo wir es mit Propaganda zu tun haben, verstanden als eben auch von Obrigkeiten ferngesteuerte und eine bewusst manipulative Information.
Herr Ronzheimer? Nein, ich wollte nur einen Satz sagen, den ich problematisch finde. Ich verstehe Ihren Punkt und natürlich ist das grundsätzlich richtig. Nur wenn ich immer wieder höre, von beiden Seiten empfinde ich das sozusagen als Gleichstellung Russland und der Ukraine. Und wenn wir uns sozusagen da anschauen, okay, weil das ist nämlich sehr wichtig.
So
ich habe das Gefühl,
nicht.
dass es nämlich grundsätzliches Problem auch in der Berichterstattung ist, gerade, dass man sagt, he sheds, she said, aber es gibt eben einen großen Unterschied zwischen der Propaganda Russlands und dem, was die Ukraine hier macht.
Das ist eine Herausforderung. Also die ukrainische Propaganda kann man durchaus und völlig zu Recht als Element einer wirklich legitimen Selbstverteidigung gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff sehen. Da sind viele emotionale Botschaften dabei und so weiter. Aber es ist natürlich dennoch die Aufgabe von Journalismus, auch hier selbstreflexiv zu bleiben und zu sagen, Moment mal, würde hier denn eigentlich der Zweck jedes Mittel heiligen? Zurzeit haben wir nicht diese Situation, aber ich finde es sehr wichtig, dass Frau Ronzheimer auf dieses, naja, das sieht ja jetzt so aus, als wären sie beide genau die gleichen, auf dieses Motiv hingewiesen hat. Mir geht es um den Punkt, dass man einfach auch auf sich selber kritisch schaut und sich nicht vereinnahmen lässt. Aber natürlich wäre es völlig absurd, wenn man jetzt hergehen würde und gesichertes Wissen konfrontieren würde. Also konkretes Beispiel, wenn man sagen würde, man muss jedes Mal, wenn man sagt, das war ein Angriffskrieg auf die Ukraine, dann gleichzeitig auch eine Position dagegen stellen, die sagt, nee, das war ja nur eine Militäroperation. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht wirklich um diese Selbstreflexivität. Und es geht auch darum, dass wir ein Augenmerk darauf haben, dass das ja mit auch das Neue ist, wie hier in diesem Krieg mit einer großen Intensität auf zweierlei Ebenen gekämpft wird. Wir haben die klassische militärische Ebene, wir haben aber auch durchaus die mediale Ebene, wo meiner Einschätzung nach es derzeit so aussieht, als läge da nun wirklich die ukrainische Seite sehr, sehr weit vorne. Wir haben da so im Grunde genommen die Situation, dass gerade über die sozialen Medienkanäle, über diese Kommunikationskanäle, der Erfolg bei denen ist, die ihre Narrative durchsetzen.
Und, ja, aber Moment, was meinen Sie denn mit vorne liegen und Narrative durchsetzen? Ich meine, dieses Land wurde angegriffen aus Russland von der russischen Armee. Hier sterben die Kinder und hier sterben die Frauen. Dass wenn die ukrainische Armee und die Regierung darauf hinweist, dann bedeutet das ja nicht irgendwie ein Narrativ zu pushen, beziehungsweise zu sagen, dass die Ukrainer irgendwo vorne liegen. Also das halte ich wirklich für höchst problematisch, die Formulierung.
Gesine Dorn, bitte dazu.
Mich hat irritiert die Formulierung Propaganda auf beiden Seiten. Also ich kann bei den Ukrainern bisher keine Propaganda sehen. Ich merke selber, dass wenn ich berichte und die sozialen Netzwerke durchgucke, dass ich da unheimlich viele Einzelmeldungen sehe von ukrainischen Kriegsberichterstattern und auch ukrainischen Journalisten. Da wird jeder einzelne zerstörte Panzer gefeiert und teilweise russische Helme in die Kamera gehalten und so weiter. Da muss man, also wie angemerkt wurde, da muss man selbstreflexiv sein und sich klar machen, dass man sich da nicht im Bilderrausch irgendwie beeinflussen lässt und sagt, die Ukrainer stehen hier kurz davor, die Russen zu vertreiben. Das ist, da muss man das Ganze irgendwie, muss man den Überblick behalten. Also ich erkenne noch nicht, dass da bewusst Falschnachrichten in irgendeiner Weise verbreitet werden von ukrainischer Seite, die auch nur annähernd dem nahe kommen, was wir aus Moskau erleben. Ich will aber noch mal kurz eine Sache, bevor das verloren geht, sagen. Wir waren ja eben bei den russischen Kolleginnen und Kollegen, die das Land verlassen. Es sind viele von denen in Georgien zurzeit, einfach weil man da mit Russisch ganz gut durchkommt. Da gibt es auch russische Schulen und russische Kindergärten. Die Georgier sehen das gar nicht so gerne, aber das ist jetzt, glaube ich, eine andere Situation. Und ich fände es sehr, sehr schade, wenn man dieses große Potenzial dieser Leute, wenn man das verpuffen lassen würde. Weil was die letzten Jahre unterschätzt wurde, es wurde immer gesagt, in Russland gibt es keine unabhängige Presse mehr. Das stimmt nicht. Es gab exzellente Investigativportale, die haben teilweise die Macher Russland schon letztes Jahr verlassen. Dann sind viele eben jetzt gegangen und man müsste wirklich das irgendwie schaffen, die zu unterstützen, denen eine Plattform zu geben, dass die arbeiten können. In Russland selber gibt es auch viele Leute, die einen VPN benutzen. Das würde da noch ankommen, möglicherweise. Und ein weiterer Aspekt ist, dass man vielleicht, indem man außerhalb von Russland russische Journalisten unterstützt und die auch vernetzt mit georgischen, mit ukrainischen Journalisten, dass man da auf der Ebene auch so ein bisschen regionale Verständigung fördert, die ja insgesamt fehlt. Also es ist ja nicht so, dass alle Oppositionellen in Russland sich gut in Georgien oder der Ukraine auskennen. Da ist ja so ein gewisser Moskauer Großstadtchauvinismus auch im Blick auf die anderen. Und ich glaube, da kann man wirklich sehr verdienstvolle Arbeit leisten.
Der vielleicht Ukraine-Krieg in den Medien, Journalisten auf der Suche nach der Wahrheit, das war gerade Gesine Dornbüt, Russland-Expertin, die diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, der Journalistikprofessorin Marlies Prinzing und Paul Ronsheimer, der für Bild in Kiew gerade ist. Und ich glaube, Herr Ronsheimer, Sie haben sich gerade kurz gemeldet. Kommen Sie bitte.
Das war bezogen sozusagen auf unsere Diskussion vorher, weil ich die tatsächlich sehr wichtig finde. Und das auch eine große Gefahr ist, glaube ich, dass das genau in dieser Frage in den nächsten Wochen weitergeht. Und ich möchte der Kollegin da ausdrücklich zustimmen. Ich sehe auch nicht, dass die Ukrainer in einer Weise hier Propaganda machen. Also es gibt keine... Nehmen wir nochmal zum Beispiel den Angriff auf das Kinderkrankenhaus, der ist eben passiert. Nehmen wir die Situation in Mariupol, wo die Menschen eingeschlossen sind, kein Wasser haben, keine Elektrizität. Ein Fotograf, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, Evgeny Muletka, der für AFP dort gerade arbeitet und mit dem ich auch in Kontakt stehe, der hat da dramatische Bilder fotografiert. Also das ist sozusagen alles geprüft, das ist keine Regierungsmaterial. Sondern das passiert hier tatsächlich. Und ich glaube, dass Russland es schafft, durch die Propaganda immer wieder dafür zu sorgen, dass die Menschen das in Zweifel stellen. Und ich glaube, dass wir das eben ganz klar auch in den Medien benennen müssen. Und ich halte mich da immer an den Spruch von Christian Amanpour von CNN, die aus vielen Kriegen berichtet hat und deren Mantra war, truthful but not neutral.
Herr Mier wollte sich eben schon melden, ne? Richtig?
Genau, tatsächlich. Bitte. Also zum einen wollte ich vielleicht auch nochmal auf die Propagandadiskussion, will ich jetzt nicht in aller Tiefe einsteigen, aber vielleicht hilft eine kleine Differenzierung, dass man mal vielleicht unterscheidet zwischen Propaganda und PR. Ich finde zumindest mein Verständnis von Propaganda ist sozusagen so, wie sage ich mal, die russische Art wirklich. Desinformation ist eigentlich fast eine Untertreibung. Es sind wirklich ja zum Teil wirklich offensive Lügen, wie der ganze Krieg ja auf Lügen basiert. Und natürlich macht die ukrainische Regierung PR. Das ist, glaube ich, so wie Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, wie die jährige Regierung das macht und das natürlich unter den Bedingungen eines Angriffskriegs, in dem sie von Russland angegriffen wurde. Und da ist aber nochmal die guten alten journalistischen Tugenden wichtig, das natürlich verstehen und einordnen zu können und damit nicht den Bogen schlagen können zu diesem Exilthema, was gerade schon mal aufkam. Da sehe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich die Forderung, wir müssen diesen Stimmen Gehör verschaffen, eine Plattform schaffen, die kenne ich seit vielen Jahren bezogen auf alle möglichen Krisen und Konflikte. Afghanistan, letztes Jahr war das ein Riesenthema. Dann heißt es immer, wir müssen eine Plattform schaffen. Das heißt es bezogen auf Geflüchtete aus Syrien. Das heißt es sind eine große Gruppe geflüchteter Journalisten. Da gab es immer wieder einzelne Medien, die sozusagen einzelne Redaktionen, die Bild-Zeitung hat zum Beispiel, muss man wirklich sagen, an der Stelle verdienstvoll, auch immer wieder einzelnen Leuten wirklich mit einem ordentlichen Redakteursvertrag, nicht mal nur ein Praktikum, angestellt und eingesiedelt, diesen Stimmen eine Plattform geben. Aber im großen Stil, glaube ich, ist es selten so passiert, obwohl das immer so heißt. Afghanistan war letztes Jahr eine riesige humanitäre Katastrophe. Wir haben unfassbar viele Menschen aus diesem Land evakuiert, auch Journalistinnen und Journalisten. Aber gerade sozusagen erlebe ich in den vergangenen 2 Wochen in diesem Krieg so etwas. Ich mache jetzt seit 9 Jahren, arbeite ich bei Reporter ohne Grenzen. Ich glaube, ich habe noch nie eine solch hohe Zahl an konkrete Angebote von Leuten. Wir wollen Leute hier einstellen, anstellen. Und gleichzeitig ist das schön, das ist wunderbar, weil, glaube ich, genau diese Perspektive hier fehlt und diese Perspektive wichtig ist. Aber in vielen Kriegen und Konflikten, die wir beobachten, die wir erleben, ist eigentlich eine Einordnung wichtig und wäre gerade im Rahmen von Auslandsberichterstattung diese Perspektive wichtig. Insofern ist meine, freue ich mich sehr, sehr, sehr über diese jetzt auf einmal ganz konkreten Angebote, wo ich denke, wo ich wirklich fassungslos teilweise bin, was da an wunderbaren Ressourcen auf einmal freigestellt wird, auch politisch, aber auch wirklich in Unternehmen teilweise, was da offenbar der Wille ist. Aber ich hoffe, dass wir das auch als eine Chance sehen, den Wert von Auslandsberichterstattung generell und den Wert dieser Perspektive von geflüchteten Journalisten, von journalistischer Kompetenz bezogen auf ihre Regionen vielleicht genereller Wert zu schätzen in einer globalisierten Welt, die immer mehr von Konflikten getrieben ist, immer mehr vernetzt ist, wo das eigentlich viel wichtiger ist.
Frau Prinzing, sehen Sie da auch eine sehr große Verantwortung, gerade der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten?
Ja, definitiv. Also das ist ja im Grunde genommen auch Teil des Leistungsauftrags, dazu beizutragen, dass wir wirklich möglichst vollständig über relevante Themen orientiert werden. Und das, was wir jetzt erleben, ist zwar jetzt vor allen Dingen Kriegsberichterstattung, aber es wirft auch ein Licht darauf, auf ein Thema, das wir eigentlich alle kennen, nämlich dass seit vielen Jahren der Blick ins Ausland, der Blick in die Welt, dass der in vielen Redaktionen sehr, sehr zusammengespart wird. Und das ist jetzt hoffentlich ein Zeichen, dass man da jetzt nun wirklich auch künftig dann hergeht und das wieder für bedeutsamer hält, dass man auch die Stimmen von vor Ort hat, dass man die Einordnungsleistung auch von vor Ort hat und wieder intensiver von vor Ort hat. Ich darf aber bitte noch auf den Punkt von vorhin noch kurz eingehen, wo es um die Propagandathematik ging. Also ich möchte nicht in einer Ecke stehen, wo ich irgendwie gesagt haben soll oder irgendwie den Eindruck erweckt haben soll, irgendwas sei in Zweifel zu ziehen an dem Angriff auf Mariupol, auf die Kliniken in Mariupol und so weiter. Das ist damit nicht gemeint, sondern ich glaube, wir haben gerade ein bisschen ein Problem damit, wie wir eigentlich den Begriff Propaganda definieren sollen. Und für mich gehört beispielsweise auch zu Propaganda, wenn eben die ukrainische Regierung relativ erfolgreich auch Verspottungen der russischen Streitkräfte als ein Propagandamotiv einsetzt und so weiter. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt wirklich die massiven Angriffe und auch die Kriegsverbrechen jetzt da in einen Topf wirft mit all den Dingen, die ich da jetzt gerade angesprochen habe.
Auf der Suche nach der Wahrheit, Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Fakten und Fake News. Christian Mier, Sie haben eben schon einmal kurz angesprochen, dass Sie ja auch versuchen, im Netz zum Beispiel Seiten zu spiegeln, dass man in der Lage ist, tatsächlich auch an Informationen heranzukommen. Was gibt es da an Möglichkeiten, auch gerade jetzt im Netz, das zu umgehen, dass in Russland abgeschottet wird und Fake News verbreitet werden?
Man darf sich natürlich nichts vormachen. All sozusagen auch die digitale Unterstützungsmöglichkeiten für Russland, die wir und auch andere teilweise auf den Weg bringen, sind letztlich natürlich in einem von Desinformation und Lügen verseuchten Informationsraum Tropfen auf den heißen Stein. Aber die sind trotzdem wichtig, weil es gibt ja Menschen, die dort weiter sind, die dort auch weiterleben, die auch an Russland, an ein demokratisches Russland glauben. Technisch gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es sogenannte VPNs, Virtual Private Networks. Das sind im Prinzip einfache Möglichkeiten, die sichere Internetverbindungen ermöglichen. Aber da gibt es, muss man ganz klar sagen, sichere und unsichere. Das ist zum Teil etwas komplexer geworden in der vergangenen Woche, dadurch, dass die Kreditkarten Visa und American Express und Mastercard jetzt nicht mehr funktionieren in Russland. Aber es gibt sehr gute, sichere kostenlose VPNs. Und deswegen sind manche Gerüchte, die ich in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Tagen so in der Osteuropa-Szene gehört habe, dass VPN durch Visa und Mastercard-Rückzug aus Russland nicht mehr zugänglich wären, wirklich totaler Quatsch. Man muss sich nur versuchen, darüber zu informieren. Wir versuchen darüber auch aufzuklären, insbesondere auch auf Russisch, dass es kostenlose, gute, sichere VPNs gibt. Das ist das eine. Die zweite Möglichkeit ist, es gibt ja im Prinzip komplett anonym sich zu bewegen durch sogenannte Tor-Knoten, Tor-Bridges. Da versuchen wir gerade mehrere zusätzliche Bridges aufzusetzen, sogenannte. Das ermöglicht, Internetspuren zu verwischen durch einen Zugang über ein anonym, ganz einfach zugängliches Tool, was sich Tor nennt, ein kleines Software-Tool. Und die dritte Möglichkeit ist, zensierte Webseiten wieder zugänglich zu machen, was wir versuchen. Es sind ja viele Webseiten auf Anordnung der russischen Medienregulierungsbehörde Roskomnadzor im Moment gesperrt. Das ist aber übrigens auch nichts Neues. Das muss man ganz kurz auch nochmal sagen. Es gibt schon seit vielen Jahren immer mal wieder gesperrte Webseiten in Russland. Zensur ist also nichts Neues. Das heißt, der Zugang wird blockiert im russischen Internet. Und wir versuchen im Rahmen unserer Collateral Freedom Aktion, das machen wir aber auch nicht nur in Russland, haben wir schon in Russland gemacht, aber auch in anderen Ländern wie Myanmar, zensierte Webseiten wieder zugänglich zu machen, indem wir die komplett spiegeln. Das heißt, die werden automatisch immer wieder aktualisiert und in Clouds legen. Und das sind dann sozusagen neue Internetpfade, die zugänglich sind, um so die Zensur zu umgehen. Das sind so die Möglichkeiten, worüber wir auch versuchen aufzuklären, neben Fragen wie Verschlüsselung und sicheren Messengern.
Das klingt schon relativ speziell und sicherlich nichts fürs Massenpublikum unbedingt. Herr Ronsheimer, in der Ukraine selbst, durch Bombardierungen ist ja auch das Internet oft gestört. Ich habe eingangs zitiert den Leiter des Roten Kreuzes aus Mariupol, die Menschen hungern nach Informationen. Wie kommen Sie ran? Beispiel die Starlinks von Elon Musk, die Terminals, die zur Verfügung gestellt worden sind. Wie ist die Nachrichtenverbreitung in der Ukraine und welche Bedeutung haben da vor allen Dingen jetzt die sozialen Netzwerke wie Telegram?
Also hier, wo ich bin, in Kiew funktioniert das Internet noch, auch in weiteren Teilen der Ukraine, aber da, wo sozusagen die Bombardierungen heftig eingesetzt haben, zum Beispiel in Irpin, dem Vorort, rund 20 Minuten entfernt, dort haben sie überhaupt kein Netz, wenn sie dort sind. Und ich habe das erlebt, wie ein Kollege dort, der eine Familie dort hat in Irpin, tagelang versucht hat, sie zu erreichen, aber die in ihren Kellern waren und wirklich keinerlei Handynetz mehr haben und damit auch völlig abgeschnitten sind von der Information. Was Starlink angeht, also das Elon Musk-Netz, das ist nicht verbreitet hier in der gesamten Ukraine, insbesondere nicht in diesen kleinen Orten, sondern das ist sozusagen hier für regierungssensible Bereiche. Allerdings wundern wir uns, also wir sind darauf natürlich vorbereitet, dass das, wenn das Internet ausfallen sollte, wir haben Satellitentelefone und auch Satellitenübertragung dabei, damit können sie einigermaßen arbeiten. Was die Menschen angeht, die sozusagen in den Kellern sind, Sie haben es angesprochen, das ist wirklich dramatisch. Die wissen teilweise nicht, ob ihr Dorf, ob ihre Stadt jetzt schon von der russischen Armee eingenommen wurde oder ob sie raus können. Die sind tatsächlich darauf angewiesen, die Informationen dort ja von der Armee zu bekommen und leben den ganzen Tag unter großer Lebensgefahr.
Das kann ich nur bestätigen, dass also gerade auch in Irpin und den umliegenden Orten die Leute, von dort wird ja evakuiert, weniger als eigentlich gewollt und nötig, aber immerhin ein bisschen klappt es. Aber die Leute müssen auch erstmal erfahren, wann die Busse wohin kommen, wo die Sammelstellen sind, und da fahren halt Lautsprecherwagen rum, weil die Menschen ansonsten das gar nicht erfahren würden.
Welche Rolle spielen die ukrainischen Medien? Inwiefern können die noch senden? Fernsehturm in Kiew wurde bombardiert.
Oh, das in Kharkiv. Das habe ich mir gerade nicht angeguckt. Also es gibt diverse Websites, die gut zugänglich sind.
Herr Ronsheimer, was können Sie dazu sagen?
Die ukrainischen Fernsehsender, die funktionieren noch. Der Fernsehturm wurde nicht komplett, der ist beschädigt, aber es wurde wieder zum großen Teil instand gesetzt. Also das funktioniert alles. Und tatsächlich gehört es ein bisschen zu den großen Fragezeichen dieses Krieges, muss man sagen. Denn eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass Russland oder dass die russische Armee viel schneller die Kommunikationswege kaputt machen würde. Stromversorgung auch in Kiew zum Beispiel oder die Wasserversorgung und dann insbesondere die Kommunikation. Aber es scheint wohl so zu sein, dass die Armee, also die russische Armee, teilweise eben selbst auf diese Handymasten angewiesen sind, um zu kommunizieren, weil ihre verschlüsselte Kommunikation das System, was sie dort in der Armee nutzen, nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise nicht genügend Soldaten damit ausgestattet sind.
Gesine Domlin?
Ja, spannend. War mir neu.
Ich würde gerne nochmal auf das große Thema kommen der Verantwortung und der Rolle der Journalisten als Akteure, die auch politische Entscheidungen jetzt zum Beispiel auch in westlichen Ländern vorbereiten. Da gab es ja das Beispiel, dass die Forderung des Präsidenten Zelensky nach den SWIFT-Sanktionen doch so deutlich und vehement vorgebracht wurde und transportiert wurde, dass sie dann auch sehr schnell umgesetzt wurden. Wie stellen Sie sich selber alle der Frage nach der Verantwortung? Es geht um das Transportieren von Stimmungen. Und die Stimmung gerade in den westlichen Gesellschaften kann ja sehr stark kippen. Es besteht ja die Vermutung, dass Putin genau das will, dadurch unsere demokratischen Gesellschaften zu erstellen, indem Stimmungen erzeugt werden. Vielleicht Gesine Dornblüt, Sie zu Beginn dazu.
Ja, also ich habe gerade mich bewegt, das Thema seit einigen Tagen Flugverbotszone, die ja im Westen von den allermeisten komplett abgelehnt wird und wo man auch nicht mal fragen darf, warum denn eigentlich nicht. Ich persönlich denke, man muss Risiken abwägen und ob nicht die Risiken, wenn man jetzt sich aktiv beteiligen würde, ob das nicht ein kleineres Risiko darstellt, als wenn man es erst später macht. Nun reden wir hier über Medien und nicht über Militär, deswegen wollen wir das nicht vertiefen. Ich habe bisher nur Fragen und immer noch keine Meinung dazu, aber ich höre eben bei jeder Gelegenheit aus der Ukraine, dass die Menschen sagen, wir brauchen eine Flugverbotszone, bitte schließt den Himmel. Es gab einen wirklich sehr erschütternden Aufruf gemeinsam von mehreren Bürgermeistern aus den Regionen, aus teilweise belagerten, teilweise besetzten Städten vor 2 Tagen. Das war auch so ein Wunder, dass das überhaupt so stattfinden konnte, technisch. Aber inhaltlich stimmten die alle überein. Die haben gesagt, ja, wir brauchen Medikamente, wir brauchen Kleidung, wir brauchen Trinkwasser, aber wir brauchen vor allen Dingen diese No-Flight-Zone. Ja, da wird man natürlich so ein bisschen, muss man sich fragen, ob man da zur Partei wird. Aber ich muss auch ehrlich sagen, gut, wir Journalisten sollen keine Aktivisten sein, aber ich finde doch dieses Verhältnis hier relativ eindeutig zwischen Aggressor und Opfer. Die Ukraine hat niemanden angegriffen und niemanden bedroht und Russland hat die Ukraine überfallen und zieht da einen unglaublichen Krieg mit unglaublicher Gewalt gegen zivile Struktur und gegen Zivilisten ab. Und ich finde, da ist es wichtig, die Stimmen der Ukrainer weiterzugeben.
Frau Prinzing, die Rolle des Journalismus in diesem Dilemma.
Die Rolle des Journalismus in diesem Dilemma sehe ich darin, dann wirklich die Einordnungen vorzunehmen. Und da ist es dann aber so, dass es nicht ausschließlich darum geht, wer ist jetzt der Aggressor und wer ist der Angegriffene, sondern gerade diese Frage bezogen auf die Überlegung, ob man jetzt praktisch den Himmel, wie es so schön formuliert worden ist, dann zumacht, das ist natürlich eine Frage, die bezieht sich nicht nur auf die beiden jetzt Kombattanten, sondern da müssen andere Themen und andere auch Folgenüberlegungen noch mit einbezogen werden auf der internationalen Ebene, was ja auch getan wird. Und ich finde es wichtig, sich überhaupt, wie ich es auch jetzt gerade gehört habe, zu überlegen, ja, gehen wir jetzt zu weit, wenn wir uns praktisch diese ukrainischen Positionen anschließen? Ist es dann eine aktivistische Position oder ist es dann einfach eine meinungsbildende Position, was ich für sehr unterschiedlich halte? Aber jetzt bezogen auf die Fragen nach der Verantwortung, da sehe ich vor allen Dingen auch noch andere Themen für sehr bedeutsam, jetzt gerade in der jetzigen Situation. Und zwar vor allen Dingen auch die Frage nach dem, was wir denn eigentlich zumuten wollen. Und Zumutung gehört ja ganz wesentlich zur Kriegsberichterstattung. Und ich habe mir einige Gedanken auch zum Beispiel darüber gemacht, dass die amerikanische Kriegsreporterin, die Lindsay Addario, eine Familie fotografiert hat, die ganz offensichtlich Zivilisten waren. Sie hat sie fotografiert, wie die reglos auf einer Straße gewesen waren und hat praktisch mit ansehen müssen, wie die getötet worden sind und ihrer Wahrnehmung nach auch eben gezielt getötet worden sind. Und das sind praktisch so die Fragen, wo ich mir überlege, was muss man denn alles zumuten? Wir haben es hier im Grunde genommen ja mit einem Kriegsverbrechen zu tun. Das heißt, wir würden jetzt ethisch betrachtet sagen, es kann kein allgemeines Gesetz sein, dass man hier Leichen auf einer Straße zeigt. Aber eben gerade vor dieser sehr, sehr relevanten Begründung, dass es sich hier um ein Kriegsverbrechen handelt, halte ich es für absolut argumentierbar, dass man sagt, wir müssen uns solche Dinge zumuten. Und ich glaube, dass diese Fragen, was mutet man zu, was mutet man sich selber zu, was mutet man dem Publikum zu, Fragen sind, die sich in der gegenwärtigen Situation jeden Tag wieder neu stellen. Ein anderes Beispiel, wo ich das ganz genauso argumentieren würde, sind auch die Bilder des Massengrabs bei Mariupol, in das Leichen geworfen worden sind.
Mhm. Herr Ronsheimer?
Aber ich finde das eine völlig falsche Frage, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, was wir unserem Publikum, unserem armen Publikum zumuten, ja, was muten wir dem Publikum zu? Die Realität, das, was hier passiert. Und das Foto, das Lindsay gemacht hat, ich war einen Tag später genau an der Stelle, das ist die tägliche Realität des Krieges. Und wir sind doch nicht dafür da, sozusagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder unsere Leser davon abzuhalten, zu erfahren und eindrücklich zu erfahren, wie schlimm dieser Krieg ist. Nein, das muss Deutschland verstehen, das muss Europa verstehen und das muss die Welt verstehen, was hier täglich passiert. Also ich halte es für höchst problematisch, eine Mediendiskussion darüber zu führen, ob man so ein Foto zeigen darf. Nein, man muss dieses Foto zeigen und zwar unbedingt.
Ich komme ja zur gleichen Schlussfolgerung, aber wir können auch nicht einfach ignorieren, dass es diese Diskussion gab. Und ich finde es dann wichtig, da eben auch entsprechend argumentieren zu können. Und es trifft ja nicht zu. Ich glaube, das weiß jeder hier in dieser Runde, dass tatsächlich alles gezeigt wird und auch alles gezeigt werden kann, was es an Grausamkeiten in Kriegen gibt.
Christian Mier, schonungslose Berichterstattung ist das Gebot der Stunde?
Also ich glaube, wie bei aller Berichterstattung, auch da würde ich mich sozusagen auf alte journalistische Tugend zurückverfolgen, sorgfältig einordnen, aber natürlich das abbilden, was ist. Und wenn Krieg ist, muss man Krieg abbilden. Aber es gibt ja nicht umsonst auch so etwas wie journalistische Ethik, sozusagen Dinge sozusagen einzuordnen. Und journalistische Ethik sollte natürlich im Krieg wie im Frieden gelten. Aber das heißt, gerade natürlich bei Bildern aus Kriegs- und Konfliktsituationen ist umso wichtiger, glaube ich, auch nochmal eine Einordnung. Und gerade mit Bildern kann man ja gerade über Ausschnitte auch steuern. Umso wichtiger ist, glaube ich, ja, das deutlich zu machen. Aber ich würde jetzt sagen, natürlich muss man Krieg abbilden und auch in der Grausamkeit, wenn er grausam ist. Und Krieg ist eigentlich immer grausam und unmenschlich. Aber ich glaube, umso wichtiger ist Kontextualisierung, weil wirklich Bilder, das ist die Diskussion, auch oft eben nur Ausschnitte zeigen. Also kontextualisieren, einordnen, was ist da, wie passiert. Gerade in Kriegssituationen ist ja auch sehr unüberschaubar manchmal die Lage. Wer hat wie welchen Angriff wo verübt? So, da kann man sich auch manchmal täuschen, wie auch immer. Das ist ja nicht immer 100% eindeutig. Gerade bei Angriffen auf Journalisten, das ist sozusagen das Thema von Reporter ohne Grenzen. Manchmal, so tragisch das ist, es gibt ganz gezielte Tötungen von Journalisten, die an der Front sind. Wie im Fall in Kiew, muss man sagen, im Fernsehturm gab es ja die ersten getöteten Medienschaffenden jetzt auch in der Ukraine. Das war sicherlich eine gezielte Tötung. Deswegen hat Reporter ohne Grenzen auch eine Beschwerde beim Internationalen Strafgerichtshof eingerichtet. Aber es passiert, so tragisch und zynisch das klingt und so bitter das ist, eben auch immer wieder Journalisten, die sozusagen an der Front buchstäblich zwischen die Fronten geraten. Und deswegen ist sozusagen auch da ein genaues Hinschauen wichtig, aber schon auch ein Abbilden von Kriegsrealität.
Ich möchte noch ein Thema zum Schluss einführen. Putin greift die Pressefreiheit an in seinem eigenen Land, macht aber auch dem Journalismus insgesamt eine Kampfansage. Vielleicht beginnen wir mit Gesine Dornblöd. Wir haben die Diskussion um die Kampfflugzeuge aus Polen verfolgt, die am Wochenende ja dann nochmal groß in Fahrt kamen. Da hat jemand geplaudert, Herr Borrell fing damit an und dann hat sich das sehr stark verselbstständigt. Das war durchaus eine gefährliche Situation. Gibt es einen Punkt, gerade in so einem heißen Konflikt, wo Informationen zurückgehalten werden sollten? Nicht nur seitens von Regierungen, sondern wo auch Journalisten wissen müssen, das gibt man nicht ungefiltert an die Öffentlichkeit weiter und wir denken erst mal ein paar Stunden drüber nach.
Naja, wir haben in Deutschland keine Nachrichtensperren. Die gibt es nur in Ausnahmefällen. Ich denke jetzt eher an Terroranschläge oder Geiselnahmen oder so. Von daher, das ist ja eher so unser Alltag als Journalisten, mit dem wir da zu tun hatten. Und dann gibt es natürlich auch Verabredungen. Ich finde das schwierig. Ich denke, das müsste man im Einzelfall entscheiden.
Christian Mier.
Ich würde auch sagen, muss man, glaube ich, auch da ist eine Frage der journalistischen Ethik und Verantwortung. Grundsätzlich würde ich sagen, sind Journalismus und Politik zwei sehr unterschiedliche Sphären und das ist auch gut so. Und es gibt aus guten Gründen keine Nachrichtensperren, wie es zum Teil ja sogar in anderen westlichen Ländern wie Australien sehr stark gibt. Das wird manchmal vergessen. So, also prinzipiell würde ich sagen, sollte es das nicht geben. Es kann sozusagen maximal wirklich gut abgewogen, aber nur von den Journalisten, glaube ich, abgewogen, nicht im Zusammenhang mit Politik sozusagen vielleicht auch Entscheidungen geben, etwas nicht zu vermelden. Das kann es vielleicht in Ausnahmefällen gute Gründe zu geben. Es gibt aber ja auch, muss man wiederum sagen, auch da etablierte Codes zwischen Journalismus und Politik. Das ist vielleicht manchmal in der Berichterstattung für Hörerinnen und Hörer nicht immer so bekannt, aber es gibt ja Verabredungen wie unter drei. Das heißt, etwas ist eine Information, darf verwendet werden, aber ohne Quellennennung und das vielleicht manchmal transparenter machen, auch wieder zwischen Journalismus und Politik etwas funktioniert, ist vielleicht an der Stelle auch hilfreich. Aber ich glaube, muss man vorsichtig sein mit sowas. Das kann, wenn dann nur eine journalistische, redaktionelle Entscheidung sein, die vielleicht dann auch später transparent gemacht werden müsste, weil das darf eigentlich nicht sein, aber Verantwortung kann es in ganz, ganz begründeten Fällen vielleicht sein.
Frau Prinzing?
Ich würde das ganz genauso sehen. Also das muss journalistischen, ethischen Kriterien folgen, dass man so eine Entscheidung dann trifft. Es gibt durchaus auch so etwas wie eine Ethik des Unterlassens, dass man zu einer bestimmten Zeit aus bestimmten Gründen etwas noch nicht berichtet. In beiden Fällen halte ich es für absolut unabdingbar, auch mit Blick auf die für uns alle sehr, sehr wichtige Glaubwürdigkeit, dass man das transparent macht, dass man erklärt, aus welchen Gründen man so und so entschieden hat, dass man also im Grunde genommen die Diskussion, die in einer Redaktionskonferenz geführt wird, an der Stelle dann auch dem Publikum dann spiegelt.
Paul Ronsheimer, gibt es Informationen, wo Sie sich jetzt gerade in der Ukraine auch Gedanken machen, ob Sie Ihrer Verantwortung gerechter werden, wenn Sie manches nicht sagen?
Also das, was er mir gesagt hat, das trifft es auf den Punkt. Also natürlich gibt es Gespräche unter drei. Wenn ich jetzt mal das Interview mit dem ukrainischen Präsidenten betrachte, was 20 Minuten live war, aber ich war sehr viel länger sozusagen im Präsidentenpalast, habe dort mit Beratern gesprochen, auch noch abseits mit dem Präsidenten. Und da versucht man dann auch Dinge zu erfahren, die ein Präsident oder ein Berater sozusagen nicht im On sagen würde, nämlich die Frage, wie es bei den Friedensverhandlungen weitergehen könnte. Und das braucht man als Reporter, um dann am Ende in der einer Analyse ohne ein direktes Zitat, aber die Dinge besser einschätzen zu können. Und sowas passiert natürlich. Aber ich würde jetzt nicht, wie soll ich sagen, nachrichtliche Ereignisse zurückhalten, weil es dem einen oder dem anderen nützt oder nicht nützt. Das, glaube ich, wäre wahnsinnig problematisch. Aber wenn ich vielleicht noch ein Wort sagen darf, ich glaube, was wirklich wichtig ist und auch in den nächsten Wochen wichtig bleibt, wenn ich das aus der Perspektive der Menschen in der Ukraine betrachte, ist, dass Journalisten weiterhin hier vor Ort sind, in Kiew sind und in der Ukraine sind. Und dass, am Ende sind Journalisten, auch wenn das vielleicht hart klingt, aber auch sowas wie menschliche Schutzschilde am Ende. Ich überspitze das jetzt, aber solange berichtet wird und die Wahrheit gezeigt wird, und das versucht wird, glaube ich, gibt es eine Möglichkeit, dass der Krieg zumindest weniger brutal und weniger grausam geführt wird, obwohl wir natürlich sehen, wie grausam er bereits ist.
Wie lange bleiben Sie?
Ich plane weiterhin in Kiew zu bleiben, solange es irgendwie möglich ist. Es stellt sich natürlich eine Frage, was passiert, wenn die Stadt komplett eingezirkelt ist, eingekesselt ist. Nochmal, also das muss man dann jeden Tag neu bewerten. Aber ich glaube, es hat sich in den vergangenen 16 Tagen als absolut richtig erwiesen, dass wir hier waren und das Arbeiten war möglich. Und ich würde mir tatsächlich auch für die Ukraine wünschen, dass noch mehr deutsche Reporter hier wären, weil, also der Kollege Steffen Schwarzkopf ist hier zum Beispiel vom Spiegel, war ein Kollegen hier. Aber ich glaube, wenn ich mir das anschaue, international betrachtet, es gibt so viele amerikanische Journalisten hier, englische Journalisten hier, französische Journalisten hier. Also es ist möglich, von hier zu arbeiten.
Paul Ronsheimer berichtet für die Bild aus Kiew. Er diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Marlies Prinzing, der Journalistikprofessorin der Hochschule Makromedia in Köln, mit Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, und Gesine Dornblüt, der Russland-Expertin und langjährigen Korrespondentin in Moskau. Ich danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Gleich hier im Anschluss unsere Sendung aus der jüdischen Welt. Dort geht es um die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge aus der Ukraine und um den Tod der Holocaust-Überlebenden Inge Deutschkron.